Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Uncas Gemmiker und ich begrüße heute den Heilpraktiker Florian Schilling. Hallo Florian.
Ja, hallo Uncas. Freut mich, dass wir uns wieder unterhalten können.
Ja, ist das zweite Mal und ich freue mich auch darüber, denn heute soll es um ein spannendes Thema gehen, sehr wichtiges Thema, das Thema Darmgesundheit. Und das ist sehr, sehr eng verzahnt mit dem Thema Entgiftung und auch Vergiftung. Und ja, wie da die Zusammenhänge sind, das wollen wir heute in diesem Gespräch erarbeiten. Vielleicht kannst du dich vorher mal ein bisschen vorstellen.
Ja, also mein Name ist Florian Schilling, meines Zeichens Heilpraktiker. Ich praktiziere jetzt seit 15 Jahren. Mein Schwerpunkt war vor allem die integrative Onkologie, also die Therapie von Krebserkrankungen, Krebsvorsorge, Krebsnachsorge. Ein zweiter Schwerpunkt neuroinflammatorische Erkrankungen, sehr bekannt das CFS, dieses chronische Müdigkeitssyndrom oder Fibromyalgie. Also das waren so die Themen, mit denen ich mich vor allem beschäftigt habe. In dem Kontext natürlich auch intensiv mit Entgiftung. Also ich habe selber auch invasive Entgiftungstherapien angeboten, wie jetzt zum Beispiel die Gelattherapie, Ozontherapie, aber auch Ganzkörperhyperthermie bis hin zur Plasmapherese. Einfach weil dieses Entgiftungsthema bei fast allen chronischen Erkrankungen eine sehr wichtige Rolle spielt. Also da kommt man in der Praxis nicht drum rum. Ja. Die Erfahrung lehrt, dass die Vergiftungsmuster immer komplexer werden, die Quantität dessen, was an Giften im Körper ist, immer größer wird, dass gleichzeitig die Entgiftungsfähigkeit bei vielen Patienten immer schlechter wird. Da spielt der Darm eine wichtige Rolle. Das werden wir heute, denke ich, ein bisschen ausleuchten können. Und dass die Altersstufen, in denen man mit Toxinen und Intoxikationen konfrontiert ist, immer niedriger wird. Also vor 20 Jahren hätte man die Werte, die wir heute bei Kindergartenkindern oder Schulkindern teilweise finden, die hätte man nicht für möglich gehalten. Und heute ist das was vollkommen Normales, dass wir hier bei Kleinkindern bereits Werte haben, die wir sonst bei Erwachsenen finden. Ja. Von daher ist hier schon ein erhebliches Problempotenzial vorhanden und es besteht auch Handlungsbedarf, mit diesem Toxinthema völlig anders in Zukunft umzugehen.
Ja, das ist natürlich erschreckend, wenn schon die Kinder betroffen sind. Ne? Also ich habe gerade meine Tochter ein bisschen getestet, aber nicht so ganz alles getestet. Aber da kam auf jeden Fall auch eine Pestizidbelastung bei raus, weil sie nicht so ganz unter meinem Schirm sozusagen ist. Sonst würde sie sich nur von Bio ernähren. Aber auch dann hätte sie wahrscheinlich noch eine Pestizidbelastung. Du hast gesagt, da gibt es einen Handlungsbedarf und da muss man in Zukunft anders mit umgehen. Was meinst du damit?
Also man muss bestimmte Dinge grundsätzlich überdenken. Jetzt zum Beispiel aus dem medizinischen Bereich, wenn es um die Herstellung von Präparaten geht. Thema Füllstoffe, Thema Zusatzstoffe. Wenn man hier in die rote Liste schaut, bei den apothekenpflichtigen Kapselpräparaten zum Beispiel, da arbeiten über 90% mit metallhaltigen Zusatzstoffen. Klassisches Beispiel dieses Titandioxid. Und das ähnliche Thema haben wir mit Aluminium. Hier nicht nur im Arzneimittelbereich, auch in vielen alltäglichen Produkten von der Zahncreme übers Speisesalz, alle möglichen Gewürze, Deodorants. Das heißt, man muss hier bei der Exposition radikal umdenken. Im Moment haben wir die Situation, dass die Expositionswerte, das, was der Gesetzgeber Hintergrundbelastung nennt, also das, was ich als guter Bürger quasi abkönnen muss, immer als Einzelwert betrachtet. Das heißt, man schaut sich Metall für Metall an und definiert dann einen toxischen Wert. Und was nie stattfindet, ist, dass man sich das Gesamtpaket anguckt. Also wir müssten eigentlich hergehen und sagen, welche Metalle in welcher Kombination sind denn ab welchen Werten problematisch und nicht nur das Einzelne. Wir finden heute bei einem Patienten komplexe Toxinmuster mit teilweise Hunderten von unterschiedlichen Toxinen. Und es muss jedem einleuchten, dass dieser Cocktail, die Summe der Teile, wesentlich mehr ist als die Wirkung der einzelnen Substanz. Das heißt, selbst wenn ich jetzt 1000 Substanzen im Körper habe, bei denen jede unterm Grenzwert liegt, dann habe ich immer noch 1000 körperfremde Substanzen und das wird Folgen haben. Und das wird bis jetzt überhaupt nicht berücksichtigt.
Ja, das ist natürlich erschreckend, dass wir da eine immer höhere Belastung haben und die Vielzahl dieser Stoffe, die kommen natürlich auch aus allen möglichen Ecken und Bereichen. Das heißt, wir haben beispielsweise in Lebensmitteln, in Lebensmittelverordnung, dass wir bestimmte Schwellwerte haben und unterhalb von diesem Schwellwert in Mengen sozusagen müssen Substanzen gar nicht angegeben werden. Ja, und das können Dinge sein, die dafür eingesetzt werden, dass die Maschinen weniger rosten und solche Sachen. Wir haben die Sachen, die du schon angesprochen hattest, die Medikamente, wir haben die Nahrung und so weiter. Das sind ganz, ganz viele Quellen und die vermischen sich im Körper und dadurch entsteht eine hohe Belastung, der wir uns gar nicht gewahr sind. Ja? Aber wenn man das sich dann Ganze wirklich dann auch ja, in der Praxis im Labor sozusagen anschaut, dann sieht man da halt wirklich ja, eine Belastung, die praktisch durch die ganze Bevölkerung geht und wie du gesagt hast, ja schon auch bei den Kindern. Das ist ja wirklich sehr beunruhigend.
Und da sind wir bei einer ersten wichtigen Frage: In welchem Maß nehme ich solche Xenobiotika, solche körperfremden Substanzen auf? Und da muss mir einfach klar sein, dass mein Darm, die Darmschleimhaut, die größte Grenzfläche ist, die ich mit der Umwelt habe. Also ein Erwachsener wird eine Körperoberfläche irgendwo im Bereich zwischen 1,6 bis 1,9 Quadratmeter haben. Das ist unsere äußere Haut. Die innere Oberfläche im Darmtrakt liegt bei über 300 Quadratmeter. Das heißt, ich trage da im Bauch die Wohnfläche von zwei Einfamilienhäusern spazieren. Und die Frage, ob diese Grenzfläche, diese Barriere zu meiner Umwelt intakt ist, ob die funktioniert, ob die verhindert, dass hier alle möglichen Substanzen in den Blutkreislauf, in meinen Organismus übertreten, die ist von entscheidender Bedeutung. Also mit der Qualität des Darmgewebes steht und fällt natürlich das Thema Toxinaufnahme. Und im umgekehrten Sinn, wenn ich jetzt als Betroffener vorhabe zu entgiften, dann geht es natürlich nur, wenn dieses Ausscheidungsorgan mit seinen 300 Quadratmetern auf meiner Seite ist und nicht gegen mich arbeitet.
Ja. Ja, das ist ja faszinierend, dass viele Systeme so auch in beide Richtungen arbeiten. Also der Darm ist sowohl dafür zuständig, die Gifte rauszuhalten, auf der einen Seite Nährstoffe aufzunehmen, also da zu unterscheiden und aber auch zu entgiften. Also das ist schon wie so vieles, wie auch ein Organ wie die Leber. Wenn man sich so eine Leber mal anschaut und die einfach mal auf den Tisch legt, sage ich jetzt mal, da kann man sich überhaupt nicht vorstellen, dass das alles da drin passiert, was da drin passiert. Also das ist die Leber, da kann man schon ein ganzes Leben lang nur die Leber studieren, glaube ich. Das ist wirklich ein absolutes Wunderwerk der Schöpfung, sage ich jetzt mal, oder der Natur. Da kann man wirklich nur staunen. Ja, wie ist es denn um die Darmgesundheit heutzutage so bestellt?
Mit einem Wort sehr schlecht. Ja, also wenn man bei chronisch kranken Menschen hier entsprechende Darmprofile erstellt, wo man jetzt nicht nur, sage ich jetzt mal, klassisch nach Darmblutungen guckt, sondern wirklich auch mal nach dem Schleimhautzustand, gibt es hier Entzündungen, gibt es hier ein Leaky Gut, gibt es Probleme mit der Darmflora, dann wird man keinen chronisch kranken Menschen finden ohne massive Darmproblematik. Also das eine geht nicht ohne das andere. Es
Ja.
gibt ja auch diesen berühmten Satz, der Tod sitzt im Darm. Das ist natürlich ein bisschen eine pessimistische Formulierung, ist aber wahr. Und im positiven Sinn, wenn man sich um die Probleme hier bemüht, wenn man die identifiziert und dann auch aktiv angeht, kann man natürlich auch vieles abräumen. Also meine Erfahrung ist, dass bei chronisch Kranken gerade am Anfang eine intelligent durchgeführte Darmtherapie, eine intelligent durchgeführte Darmsanierung wahnsinnig viele Probleme von vornherein erledigt. Ja.
Ja, ist das, ja, der Tod sitzt im Darm, das hat ja Hippokrates gesagt, kann man vielleicht umformulieren, so das Heil sitzt im Darm oder ne, die Gesundheit kommt aus dem Darm. Beides halt natürlich. Das heißt, das ist ein ganz, ganz wichtiges, elementares Thema. Wenn Hippokrates gesagt hat, da hat er sich schon was dabei gedacht. Das heißt, das ist altes Wissen, das ist seit langem bekannt in dem Sinne. Wir haben natürlich alles wieder dann vergessen, mal ein paar hundert Jahre lang. Aber jetzt kommen wir ja wieder drauf, immerhin, und haben es aber auch geschafft, durch alle möglichen Faktoren unsere Darmgesundheit zu schädigen, wie die Menschheit es noch nie zuvor geschafft hat. Ja, würdest du sagen, dass so eine Darmsanierung vielleicht am Anfang einer jedweden Gesundheitsintervention oder auch einer Entgiftung stehen sollte?
Definitiv.
Oder
Also
ist das ein Prozess, wo man gleichzeitig was macht? Weil es werden ja die Darmflora wird ja beispielsweise auch durch die Schwermetalle geschädigt.
von der Logik her, wenn man einen Therapieplan strukturiert, ist die Darmsanierung oder die Darmtherapie etwas, was ganz am Anfang steht. Ob man dann parallel schon andere Dinge abarbeiten kann, das hängt davon ab, wie schlecht es dem Darm im Endeffekt geht. Je schlechter es dem Darm geht, desto eher wird man dazu tendieren, erstmal nur auf den Darm zu fokussieren und alles andere hinten anzustellen, speziell Entgiftungstherapien. Also wer entgiftet, ohne sicherzustellen, dass der Darm hier in einem adäquaten Zustand ist, der läuft hier erhebliche Risiken und tut sich im Regelfall keinen Gefallen. Also gerade mit diesem berühmten Thema Leaky Gut, da können durch eine unkontrollierte Entgiftung massive Probleme entstehen, bis hin zu Autoimmunerkrankungen.
Wie hängt das zusammen?
Also ich habe es ja schon angesprochen, der Darm als entscheidende Grenze zur Umwelt mit dieser enormen Fläche. Und diese Grenze, diese Barriere besteht im Wesentlichen aus drei Komponenten. Das ist von innen nach außen erste Komponente, unser Mikrobiom, also der Bakterienfilm auf unserer Schleimhaut. Die zweite entscheidende Barriere ist dann die Schleimhaut selber. Ist die von der Integrität her immer guten Zustand oder gibt es hier Löcher, Stichwort Leaky? Ne? Und die dritte wichtige Barriere ist dann das Darmimmunsystem in dieser Reihenfolge. Und je mehr diese Barrieren beeinträchtigt sind, desto höher ist das Risiko, dass hier eine Entgiftung massive Probleme verursacht. Einfaches Beispiel: Jemand nimmt Wirkstoffe, die Toxine aus den Depots lösen, also aus dem Gewebe. Dann werden diese Toxine erstmal im Blutkreislauf landen und dann in dem nächsten Schritt in der Leber. So, die Leber wird die jetzt versuchen abzubauen oder so umzubauen, dass man sie ausscheiden kann. Und der Ausscheidungsweg ist halt dann nun mal primär über die Gallenflüssigkeit in den Darm. Und jetzt nehmen wir mal an, der Darm ist zu dem Zeitpunkt nicht dicht, sprich, wir haben hier dieses Leaky Gut. Dann passiert Folgendes: Die Toxine, die vorher mobilisiert wurden, von der Leber umgebaut wurden, jetzt im Darm sind, werden durch diese Permeabilitätsstörung wieder in den Blutkreislauf aufgenommen. Und jetzt beginnt ein Verschiebebahnhof. Wo dieses Toxin jetzt landet und was es auf dem Weg dahin macht, das weiß niemand. Das kann gut gehen, das kann aber auch schief gehen. Und wenn man hier innerhalb kurzer Zeit viele Toxine mobilisiert und dann über den Weg wieder ins Blut aufnimmt, dann hat man keine Entgiftung, dann hat man nur eine Giftumverteilung und das mit sehr hohen Mengen, die hier in kurzer Zeit bewegt werden. Das heißt, es kommt immer wieder vor, das hört man in der Anamnese, dass Patienten die ein oder anderen Probleme hatten, dann machen sie eine Entgiftung und dann werden die Probleme schlechter oder es kommen neue Probleme dazu. Gassige Hautreaktionen, Gelenkschmerzen, Schilddrüsenprobleme. Da weiß man sofort, okay, hier ist entgiftet worden, ohne auf den Darm Rücksicht zu nehmen.
Ja, das ja, Bestandteil von meinem Protokoll und auch von meinem Entgiftungskurs ist auch, ich bin da auch relativ konservativ. Das heißt, ich fange erst in der 12. Woche an, überhaupt Gifte zu mobilisieren, um vorher die Menschen zu stabilisieren. Und da geht es natürlich auch um das Thema Darm, um da einiges sozusagen, also die Basis dafür zu legen. Und es wird natürlich auch mit Bindemitteln dann gearbeitet. Kann man mit Bindemitteln deiner Meinung nach die Sache, ich sage jetzt mal, wenigstens ein bisschen entschärfen?
Ja, man muss halt darauf achten, dass man beide Kompartimente abdeckt, das heißt sowohl die Blutbahn als auch das Darminnere. Für das Darminnere brauchen wir Bindemittel, die hochmolekular sind. Das bedeutet, die so groß sind von der Molekülgröße her, dass sie nicht resorbiert werden können. Ja. Dass die wirklich wie so eine Art Schwamm im Darm liegen bleiben. Und dann brauchen wir auf der anderen Seite die Niedermolekularen, das heißt Bindemittel, die resorbiert werden können, die in der Blutbahn landen, um dann für den Fall, dass zu viel mobilisiert worden ist oder dass doch etwas zurückresorbiert wurde im Darm, diese Toxine dann an der Stelle abzufangen. Also das ist eine Zwei-Komponenten-Lösung, die hier notwendig ist.
Was wäre das Zweite?
Also bei den Hochmolekularen ist es sehr einfach. Da kann man traditionelle Ballaststoffe verwenden. Die erfüllen diese Aufgabe. Bei den Niedermolekularen ist es ein bisschen komplexer. Also was hier sehr bekannt ist, das ist die Verwendung von Algen, die Chlorella-Alge. Da ist Sporopollenin drin, so heißt dieser Wirkstoff. Der ist soweit technisch gut. Man braucht nur große Menge. Also wer hier meint, mit ein, zwei Presslingen tut sich was, das ist leider nicht richtig. Für einen Erwachsenen, der aktiv entgiftet, sind wir da schnell bei einer Tagesdosis von bis zu 20 Gramm Chlorella. Ja, das ist schon erheblich. Was auch geht, ist niedermolekulares Pektin, also pflanzliches Pektin, das vorher aufbereitet wird, das klein gespalten wird. Man kann auch mit Zeoliten arbeiten. Das wären jetzt hier so die gängigen Substanzen, die verwendet werden.
Ja, ja. Und zum Binden übrigens, ich bin einfach mal so frech, das ist mein eigener Kongress, das ist ein Bestandteil von meinem Protokoll und das ist nämlich genau das. Das sind, ist ein Mix aus Ballaststoffen, der dann halt auch, also einerseits die Gifte bindet und dann noch einige andere Stoffe sozusagen, die einfach auch die ganze Entgiftungsleistung nochmal anregen, Leber stärken und so weiter. Ja, also was sind denn so die großen, wir hatten ja schon so ein paar Begriffe in den Raum geworfen, Leaky Gut, Entzündungen, was sind denn so die großen Probleme? Und wie, oder vielleicht stürzen wir uns einfach mal auf eins, lass uns mal über Leaky Gut reden. Was ist das jetzt genau? Du hattest von Löchern geredet. Und wie kommt das zustande?
Also Leaky Gut bedeutet schlicht und ergreifend, dass der Darm als Grenzfläche durchlässiger ist, als er sein dürfte. Ja, man darf sich das jetzt nicht so vorstellen wie makroskopisch sichtbare Löcher. Also das sind keine Geschwüre, das sind keine Ulzerationen. Wenn man hier eine Spiegelung macht, dann sieht man nichts. Diese Durchlässigkeit, diese Mikroöffnungen, die sind mit bloßem Auge nicht sichtbar. Die bewegen sich im Mikrometerbereich. Das heißt, die lassen sich nicht mit Spiegelung oder Röntgen oder CT identifizieren, sondern hier braucht man Labortests, die ganz gezielt die Schleimhautqualität prüfen. Also Leaky Gut bedeutet einfach nur ein durchlässiger Darm. Ich würde es nicht mit Löchern übersetzen. Das ist eine erhöhte Durchlässigkeit.
Genau.
Und wichtig ist jetzt zu wissen, dass diese erhöhte Durchlässigkeit nicht vom Himmel fällt. Die hat Ursachen. Und jetzt mal abgesehen von genetischen Faktoren, wie wir es jetzt zum Beispiel auch bei Colitis oder Morbus Crohn haben, geht es hier im Regelfall um erworbene Entzündungen. Wenn hier über einen längeren Zeitraum Entzündungsprozesse auf der Darmschleimhaut ablaufen, dann wird es irgendwann die Regenerationskapazität übersteigen und dann führen diese Entzündungsprozesse zu immer größeren Schäden im Gewebe, zu immer größeren Schäden im Mikrobiom, im Immunsystem und irgendwann haben wir diese erhöhte Durchlässigkeit. Die häufigsten Entzündungsfaktoren, die man in der Praxis sieht, ist einmal eine fehlerhafte Zusammensetzung der Darmflora, dass hier Keime dabei sind, die, sei es durch Toxine, sei es durch Immunreizung, Entzündungsprozesse lostreten. Dann natürlich auch das Thema Pilze. Die sind ebenfalls extrem schleimhautschädigend. Also Klassiker der Candida, es geht auch mit Aspergillus und Geotrichen. Dann natürlich das Thema Lebensmittelallergien und da jetzt bitte nicht nur diese klassischen Typ-1-Allergien, IgE, sondern auch diese atypischen vom Typ IgG, diese Spätreaktionen. Ja, Typ und natürlich, toxische Belastungen. Also wenn man hat es im Tierversuch zum Beispiel sehr schön gesehen, man hat hier Schimpansen radioaktiv markierte Schwermetalle verabreicht. Und dann zeitversetzt geguckt, wo sich diese Metalle denn vor allem anreichern. Und eins der primären Organe, das dann mit die höchste Belastung aufweist, ist schlicht und ergreifend der Darm. Und bei vielen ist es, sage ich mal, im Englischen würde man von den Perfect Storm sprechen. Es ist eine kritische Mischung aus all diesen Faktoren. Der Durchschnittspatient hat massive Störungen im Mikrobiom. Der hat Entzündungsprozesse sowohl durch Toxine getriggert als auch durch Allergien getriggert. Und er hat chronische Störungen im Immunsystem. Also da sind alle drei Barrieren gleichzeitig betroffen. Ja. Deswegen ist es auch nicht so einfach, so ein Leaky Gut einfach mal loszuwerden. Also das ist schon ein Prozess, der kann über Monate gehen, der kann sich auch mal ein Jahr hinziehen. Das ist im Einzelfall teilweise schon ein bisschen komplex.
Ja, wichtiges Thema. Ich habe selber jetzt gerade Labor gemacht und das Jahr zuvor hatte ich sehr hohe Entzündungswerte. Also einige Parameter waren wirklich so am Anschlag, am hohen, oberen Anschlag. Und ich habe natürlich auch einerseits entgiftet in der Zeit. Ich habe aber auch eine Ernährungsumstellung gemacht und genau diese IgG-Tests nämlich gemacht, Gesamt-IgG. Und habe dann herausgefunden, dass ich gegen Milch, Getreide erstaunlicherweise nicht, aber mache ich eh trotzdem nicht. Aber ich habe diese ganzen Pseudogetreide, auf die ich früher ausgewichen bin, ne, nachdem ich dann Veganer geworden bin und halt gesund werden wollte. Da habe ich gedacht, okay, jetzt kein Gluten mehr und bin dann auf Amaranth, Quinoa, Buchweizen umgestiegen. Gegen die bin ich alle allergisch. Nüsse vor allen Dingen, ja, fast sämtliche Nüsse. Die waren natürlich auch ein Gesundbrunnen und habe ich mir dann in hoher Menge dann zu Gemüte geführt. Ich habe da schon mal ein Newsletter mitgemacht. Da zeige ich ein Foto, wo ich mich fotografiert habe und zwei Tage später nochmal fotografiert habe. Und der einzige Unterschied zwischen den beiden Fotos ist, dass ich sehr viele Nüsse gegessen hatte. Und ich habe ein Gesicht, das sieht aus wie nach einem anaphylaktischen Schock. Und wenn man das die ganze Zeit immer so macht, also das war jetzt vielleicht eine große Menge, aber man immer das Ganze, den Ofen befeuert, ne, dann kommt man halt aus dieser Geschichte nicht raus. Und meine Entzündungswerte jetzt sind am untersten Ende der Skala, also fast alle Parameter. Also das ist ja schon ein durchschlagender Erfolg, muss ich mal sagen. Ich kann die Entzündungswerte sozusagen auch bei mir beobachten, zum Beispiel unter den Fußsohlen. Ja, wenn ich mich falsch ernähre oder irgendwie sowas mache, dann merke ich, dass da so wie so ein bisschen quasi Wasser drin ist. Das merke ich morgens beim Aufstehen, wenn ich nachts mal raus muss. Ich kann es im Gesicht sehen, auch an so Hautfalten und so weiter, die dann plötzlich auftauchen unter den Augen. Ja, da kann man schon relativ viel auch selber beurteilen. Aber sicherlich ist es besser, da auch mal im Labor zu schauen. Was sind denn so die Werte, wenn wir jetzt auch über Leaky Gut sprechen, die man sich auf jeden Fall mal anschauen sollte?
Also der bekannteste Wert ist hier sicherlich das Zonulin. Das ist ein Marker, der hochgeht, wenn der Körper anfängt, diese Schleimhautkontakte abzubauen. Das heißt, je höher das Zonulin ist, desto schlechter ist der Kontakt zwischen meinen Darm-Schleimhautzellen, desto durchlässiger ist die Schleimhaut. Man muss hier nur sehr vorsichtig sein. Also wenn dieses Zonulin erhöht ist, ist es beweiskräftig. Dann gibt es keine Diskussion, es ist ein Leaky Gut. Nur wenn das Zonulin unauffällig ist, dann schließt es ein Leaky Gut nicht aus. Mhm. Das Zonulin beschreibt nur einen möglichen Mechanismus der Schleimhautschädigung, aber nicht alle. Das heißt, ich empfehle hier dringendst, dass man sich nicht nur auf das Zonulin verlässt, sondern ein paar weitere Werte macht. Es sind keine komplizierten Werte, da gehört das sekretorische IgA dazu, dieser Schleimhautantikörper, der da normalerweise drauf liegt. Wenn der hier stark vermindert oder stark erhöht ist, ist das ein Hinweis auf eine Barrierestörung. Und das Alpha-1-Antitrypsin, das ist ein Schleimhautentzündungsmarker. Wenn sich der im Stuhllabor findet, dann weiß man auch, die Schleimhaut wird hier durch Entzündungsprozesse akut geschädigt. So. Und wenn man die in Zusammenschau macht, müssen alle negativ, dann ist da aller Voraussicht nach kein Leaky Gut. Ist einer von den dreien auffällig, dann ist ein Leaky Gut möglich. Ab zwei von drei würde ich davon ausgehen, dass da ein Leaky Gut ist. Mhm. Nur mit Zonulin habe ich zu oft erlebt, dass die Ergebnisse falsch negativ waren. Das heißt, man übersieht eine Problematik, die teilweise doch schon deutlich ausgeprägt sein kann.
Ja, und Zonulin, das wäre aber im Blut auch, ne?
Zonulin würde man typischerweise im Blut prüfen. IgA und Alpha-1-Antitrypsin sind Stuhlparameter.
Weil es gibt ja auch Zonulin im Stuhl.
Da wäre ich sehr vorsichtig. Das hat zwar auch interessante Perspektive, aber dieses Zonulin ist Peptid. So. Und bei der Darmpassage kann es passieren, dass dieses Peptid vor allem durch das Mikrobiom abgebaut wird. Das heißt, selbst wenn hier nennenswert Zonulin freigesetzt wird, besteht ein Risiko, dass das freigesetzte Zonulin während der Darmpassage abgebaut wird und ich sehe dann im Stuhllabor nichts. Also darauf würde ich mich nicht verlassen. Mhm. Zonulin ist im Serum eindeutig der zuverlässigere Wert.
Okay.
So, und das sind jetzt mal die primären Darmwerte, sage ich, um in Leaky Gut zu identifizieren. Und dann, wie du angesprochen hast, ist das nächste Thema, dass man dann auf die Nahrungsmittel schaut. Und hier muss man das IgG prüfen. Das ist auch wichtig, wenn man hier zu einem Therapeuten geht und sagt, ich möchte eine Untersuchung auf Nahrungsmittelallergien, dann muss man spezifisch sagen, ich möchte IgG. Weil klassischerweise verstehen die meisten Ärzte und auch viele Heilpraktiker unter Nahrungsmittelallergien IgE getragene Typ 1 Sofortreaktionen und nicht diese Spätreaktion Typ 3, die durch IgG verursacht werden. Und ja, ich würde mal empfehlen, dass man mit einem Pooling anfängt. Das heißt, man schmeißt so die üblichen Verdächtigen erstmal in einen Topf, wie du angesprochen hast, Getreide, Eier, Milchprodukte, das sind so die Klassiker, und guckt, ob da eine Reaktion ist. Und falls ja, rate ich dringend dazu, hier möglichst viele Lebensmittel zu testen. Je genauer man weiß, auf was man reagiert, desto besser kann man seine Ernährung optimieren. Wer hier, sage ich mal, unter 100 Lebensmittel testet, der muss sich klar sein, dass er mindestens die Hälfte übersieht. Ja, und dann gebe ich mir trotzdem Mühe, stelle meine Ernährung um, stelle mein Leben um und habe nicht das Resultat, das ich will. Also wenn hier ein Hinweis auf IgG-Reaktionen besteht mit Leaky Gut, dann bitte 300-400 Lebensmittel testen. Und jetzt wichtig, nur das essen, was laut Test wirklich sicher ist. Das heißt, was nicht in dieser Liste drin ist, was nicht getestet wurde, sollte man vorsichtshalber weglassen. Was nicht bewiesenermaßen unkritisch ist, da kehren wir die Beweislast um, ist ein Problem. Und ein zweiter wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, wenn man jetzt einfach nur die positiven Lebensmittel eliminiert und sagt, okay, dann essen wir halt das, was im Befund grün ist. Dann passiert Folgendes, der Darm ist ja immer noch durchlässig und das Immunsystem ist immer noch überreizt. Jetzt, wenn man von den verbleibenden Lebensmitteln so seine Lieblingskandidaten rauspickt und die vermehrt isst, dann passiert Folgendes, das Immunsystem wird auf diese Lebensmittel geprägt und konfiguriert und dann habe ich zeitversetzt auf die auch noch Allergien. Und dann hocke ich innerhalb von 6-8 Wochen da und vertrage eigentlich so gut wie gar nichts mehr und müsste quasi mit Astronautennahrung überleben. Damit das nicht passiert, ist es absolut kriegsentscheidend, dass hier nicht nur eine Eliminationsdiät durchgeführt wird, also weglassen, was kritisch ist, sondern auch eine Rotationsdiät. Das bedeutet, die Lebensmittel, die unkritisch sind, werden rotierend gegessen. Was ich gegessen habe, esse ich erst in 3-4 Tagen wieder. Ja. Damit kann ich vermeiden, dass auf diese Ersatzlebensmittel neue Allergien entstehen. Damit kann ich vermeiden, dass ich dann irgendwann mit Astronautennahrung da sitze. Hm. Deswegen Rotations-Eliminations-Diät. Das ist absolut wichtig.
Ja, das hat die Natur ja auch schon so eingerichtet mit Jahreszeiten und früher haben wir uns ja auch bewegt, da war dann auch nie immer das Gleiche, selbst wenn man in der Natur sich bewegt, ich sage jetzt mal, wenn ich mal hier einen Löwenzahn nehme von der Wiese, dann ist das schon wieder ein anderer als auf der nächsten Wiese, also das ist da schon so ein bisschen eingebaut, aber also ein ganz wichtiger Punkt, ich habe das auch oft gemacht, dass ich quasi auf den Markt gehe und gut, auf dem, also alles soll natürlich bio oder biodynamisch sein. Das ist klar, aber auch lokal und saisonal. Das heißt, ich kaufe keinen Brokkoli aus Spanien oder irgendwie solche Geschichten. Und dann schaue ich auch, was habe ich jetzt, ja, mache ich halt diese Rotationsgeschichte. Das heißt, ich schaue mir an, was gibt es, was ist günstig, weil wenn es günstig ist, dann ist es gerade frisch und hat Saison. Und was habe ich noch nicht gegessen? Ne? Das heißt, ich gehe da einfach durch das Ganze durch und auch wenn ich überhaupt keine Ahnung habe, was man damit kochen kann, dann kaufe ich das trotzdem und experimentiere dann sozusagen damit rum. Das ist ja etwas, was viele Menschen betrifft, weil man hat so immer so seine Standards. Ja, ich mag gerne das, weiß ich nicht, Brokkoli mit Hühnchen oder was weiß ich. Und viele Menschen essen halt immer das Gleiche. Und wenn man sich dann auch noch also jetzt noch nicht so auf dem Gesundheitstrip ist, sage ich jetzt mal, und dann natürlich, klar, die ganze Getreideschiene sozusagen geht, was ja ein Großteil der Bevölkerung macht, von morgens Brötchen oder Haferflocken und dann mittags Nudeln und Pizza und so weiter und so fort, dann ist das natürlich immer in dieselbe Kerbe schlagen. Ja. Und ja, das ist ein großes Potenzial und ich kann, wie gesagt, an meinen Laborwerten sehen, natürlich mache ich auch noch ein paar andere Dinge, aber das ist ein durchschlagender Erfolg. Und das wusste ich vorher nicht und es hat mich jahrelang gefragt, warum sehe ich so scheiße aus, wenn ich in den Spiegel schaue? Ich versuche doch alles, ich gebe mir doch richtig Mühe, ich bin bereit, quasi alles zu tun für meine Gesundheit. Und das war einer für mich der Schlüssel. Übrigens auf bio360.de Empfehlungen und dann unter Tests, da gibt es einen tollen Test, kann man entweder einen kleinen machen mit 72 Nahrungsmitteln. Es gibt eine Variante, wo man sich das aussuchen kann, was man testen möchte, was insofern interessant ist, weil viele Leute sagen, ja, okay, aber Getreide und so, das mache ich ja eh nicht, das will ich gar nicht wissen. Ich will andere Sachen wissen, da kann man sich das aussuchen. Oder halt einen großen Test mit, ich glaube, 270 Nahrungsmitteln und mit einem Gutscheincode. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also für mich war das ein Durchbruch in dem Sinne. Und ich denke, das hat gut. Ich habe das ganze Panel nicht gemacht. Mein Zonulinwert ist top, aber die anderen Sachen, die muss ich dann nochmal nachtesten. Aber gefühlt hat sich da auf jeden Fall sehr, sehr viel verbessert und das ist, ja, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiges Thema. Also danke für den Hinweis, Eliminationsdiät und Rotationsdiät.
Genau. Und eine weitere Komponente, die dann kommt, ist das Mikrobiom. Ja. Viele Patienten haben nicht nur eine Mangeldysbiose. Also Dysbiose bedeutet eine nicht optimale Zusammensetzung des Mikrobioms. Denen fehlen nicht nur entscheidende Keime, sondern die haben auch Keime drin, die da eigentlich nicht hingehören oder zumindest nicht in dem Umfang, wie man sie dann findet. Diese Dysbiosen können auch erhebliche Probleme verursachen. Thema Entgiftung, muss mir klar sein, dass das Mikrobiom nach der Leber mein wichtigstes Entgiftungsorgan ist. Ja, so arbeitet auch eine moderne Kläranlage. Die arbeitet mit Mikrobiom, die arbeitet mit einem Biofilm. Diese Bakterien holen den Dreck aus unserem Abwasser. Und wenn ich ein intaktes Mikrobiom habe, dann wird schon viel von dem, was ich an Dreck zu mir nehme, entgiftet, bevor es überhaupt bei der Leber ankommt. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass eine fehlerhafte Mikrobiomzusammensetzung eben auch Entzündungen triggern kann, weil bestimmte Keime natürlich das Immunsystem reizen. Das Immunsystem erkennt die völlig zu Recht als fehl am Platz, als potenziell problematisch und reagiert natürlich. Und es gibt auch sehr viele Keime, die sogenannte Endo- und Exotoxine produzieren. Das heißt, der Stoffwechsel dieser Bakterien produziert Metabolite, die für meinen Organismus teilweise hochproblematisch sein können, die hier wieder Entzündungen reizen, die zu einer Intoxikation führen können. Also klassisches Beispiel sind diese sogenannten Leichengifte. Niemand würde freiwillig Leichengifte zu sich nehmen. Das klingt schon nicht gesund und es ist nicht gesund. Das sind Fäulnistoxine. Ja. Das ist auch, man kennt das immer wieder aus Katastrophengebieten. Wenn hier die Wasserversorgung durch Tierkadaver beispielsweise kontaminiert wird, das führt zu verheerenden Problemen. Diese Fäulnistoxine werden durch ein fehlerhaftes Mikrobiom aus völlig normalen Nahrungskomponenten gebildet. Also da kann ich zum Beispiel hervorragendes, gesundes Eiweiß zu mir nehmen in wunderbarer Bioqualität. Habe ich das falsche Mikrobiom, dann wird dieses Eiweiß von den Bakterien zersetzt und dabei produzieren die diese Fäulnisgifte. So. Die reizen jetzt erstmal die Schleimhaut, das heißt, die befördern Entzündungen. Und wenn sie dann im Körper sind, wenn sie resorbiert worden sind, landen sie in der Leber. Und die Leber muss jetzt natürlich diese Fäulnistoxine entsorgen. Die Leber weiß auch, dass die gefährlich sind. Und jetzt muss man wissen, die Leber ist nicht multitaskingfähig. Also die hat eine Prioritätsliste und Fäulnistoxine stehen da ganz oben. Das heißt aber auch, wenn mein Mikrobiom hier 24 Stunden am Tag Fäulnistoxine produziert und die Leber 24 Stunden am Tag diese Fäulnistoxine entsorgen muss, dann bleiben natürlich den ganzen Tag andere wichtige Aufgaben in der Leber liegen. Und das führt dann wieder zu Sekundärproblemen. Von daher ist es allgemein am Anfang von der Darmtherapie ganz, ganz wichtig, das Mikrobiom im Detail anzuschauen. Und wenn ich schon weiß, dass ich ein Leaky Gut habe, dann muss ich doppelt genau hingucken und schauen, welche Keime fehlen, von welchen sind zu viel und wie kann ich das so umbauen, dass ich wieder mit einem freundlichen Mikrobiom unterwegs bin.
Ja, das war schon, das war viel Inhalt sozusagen, den du gerade geliefert hast. Das heißt, die sogenannte Darmflora, das Mikrobiom ist da auch entscheidend. Du hast sehr viele Dinge angesprochen. Die falschen Bakterien können Giftstoffe produzieren. Das heißt, wir haben hier eine permanente Vergiftung. Das ist ja auch im Bereich der Nikos zum Beispiel auch der Fall. Das heißt, da haben wir unerkannte quasi Quellen, die wir selber quasi züchten und die uns permanent vergiften. Das führt dann wieder zu Immunreaktionen. Immunreaktion heißt Entzündung, heißt eine unglaubliche Absorption sozusagen von Energie, weil das Immunsystem sehr, sehr viel Energie benötigt. Die Energie steht in anderen Systemen nicht mehr zur Verfügung. Das heißt, es ist eine Kaskade, eine Abwärtsspirale sozusagen, die da in Gang geht. Das wird immer klarer, glaube ich, wie unglaublich wichtig die Bedeutung des Darmes ist. Und die Fäulnisbakterien hattest du angesprochen, die sind auch ein Riesenproblem, die dann die Leber belasten, die jetzt sich vielleicht ja eigentlich um ganz andere Dinge kümmern sollte.
Genau.
Mikrobiom ist ja so eine relativ neue Geschichte, neuer Forschungszweig in dem Sinne. Ich habe ein englisches Interview gemacht mit Dr. Paul Saladino und er sagte, we know a shit about the microbiome, also wir wissen nichts. Denn da werden sehr viele auch Annahmen gemacht und das Mikrobiom muss divers sein, man braucht dies und jenes und so weiter. Aber letzten Endes findet man natürlich auch, das ist ja so ein dynamischer Prozess. Ja, es verändert sich ja auch innerhalb von relativ kurzen Zeiträumen, je nachdem, was ich esse, es sind ganz viele äußere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Kannst du jetzt was zu sagen? Und wir finden natürlich, je nachdem, wo man lebt auf der Erde und so weiter, da sehr, sehr unterschiedliches Mikrobiom auch. Was wissen wir denn wirklich genau und wie ist denn deiner Meinung nach, woran kann man sich denn orientieren, ob man jetzt ein vernünftiges Mikrobiom hat oder nicht?
Also es ist tatsächlich so, wir wissen da noch viel zu wenig. Das Mikrobiom kristallisiert sich heraus, ist ein eigenes Organ. Das ist nicht nur so ein bisschen Bakterienflora hier im Darm. Es ist ein hochkomplexes Organ, das mit sehr vielen Systemen in unserem Organismus interagiert. Nicht nur das Immunsystem, auch das Nervensystem, Stichwort Darm-Hirn-Achse. Das Mikrobiom reguliert über seine Metabolite auch unsere Gene. Also da ist schon eine sehr große Tiefe an Interaktion gegeben. Was wir wissen ist, ganz grundsätzlich, ein gesundes Mikrobiom hat eine hohe Diversität. Das heißt, bei Gesunden finden wir optimalerweise 500 unterschiedliche Bakterienarten aufwärts. Das ist schon mal das Erste. Wer ein Top-Mikrobiom hat, der operiert hier im vierstelligen Bereich, 1000 unterschiedliche aufwärts. Das heißt, je kleiner die Diversität ist, desto schlechter ist es schon mal. Das wissen wir definitiv. Das Zweite ist, das Mikrobiom ist variabel. Das Mikrobiom wird sich in der Zusammensetzung abhängig von äußeren Faktoren verändern. Da gehört die Nahrung dazu, da gehört auch die Umwelt dazu, wo ich wohne. Also ich war da vor 2 Jahren in einer Studie eingebunden der Cornell University in New York. Die haben einen lustigen Ringversuch gemacht. Die haben von Menschen weltweit Stuhlproben eingesammelt und haben die mal ein bisschen gemittelt. Und es hat sich herausgestellt, es gibt tatsächlich sowas wie ein typisches lokales Mikrobiom. Das heißt, man konnte dann aus einer Stuhlprobe rauslesen, ob jemand in London wohnt oder in Tokio oder in San Francisco oder in New York. Ja, das war relativ einfach zu erkennen. Die Bakterienzusammensetzung, die variiert, auch teilweise relativ kurzfristig. Was nicht großartig variieren sollte, ist das sogenannte Metabolom. Metabolom bedeutet, welche Moleküle, welche Verbindungen, welche Botenstoffe von meinem Mikrobiom gebaut werden beziehungsweise abgebaut werden. Also es gibt eine ganz klare Erwartungshaltung, was ein gesundes Mikrobiom meinem Organismus liefern sollte und umgekehrt, was ein gesundes Mikrobiom in der Lage sein sollte zu entsorgen. Mhm. Ich würde also dringend davon zu raten, dass man davon weggeht, hier wirklich minutiös zu sagen, oh, der Lactobacillus ist jetzt aber eine Zehnerpotenz niedrig und der Bifido hier ist eine Zehnerpotenz zu hoch. Das ist nicht das, was wir brauchen. Also davon muss man weg. Es ist viel sinnvoller, die Leistung des Mikrobioms zu beurteilen, wenn hier die richtigen Metabolite gebildet bzw. abgebaut werden, wenn hier die richtigen Impulse fürs Immunsystem kommen, dann ist es erstmal okay. Ja. Und wenn das jetzt nicht dem statistischen Durchschnitt entspricht, aber mein Mikrobiom das kann, was es können soll, dann würde ich das Mikrobiom nicht verändern. Also wir müssen weg, vorzugeben, die und die Bakterie hätten wir gern, wir müssen hin zu die und die Funktion hätten wir gern.
Ja, wie testet man das? Ich habe mal so ein Panel auch gemacht und da wurden was weiß ich was für Bakterien alle getestet. Wie testet man denn die Metabolite?
Also bei den Metaboliten geht man im Regelfall nicht über Blutproben vor, sondern über Urin- und Stuhlproben. Ja. Man definiert, welche Syntheseprodukte des Mikrobioms möchte ich in welchem Umfang im Körper finden. Wichtigstes Beispiel ist hier das Butyrat. Ja, Butyrat ist ein Schlüsselmolekül, können nur meine Bakterien bauen. Ohne Butyrat bin ich tot. Also das ist schon mal so ein globaler Leistungsmarker. Je schlechter, je niedriger dieser Butyratwert ist, desto schlechter ist mein Mikrobiom. Also das sind mal zwei ganz einfache globale Parameter, dass man sagt, wie hoch ist die Diversität? Sind wir hier 500 plus oder 500 minus unterwegs? Und wie ist der Butyratspiegel? Allein mit den beiden kann man schon Pi mal Daumen abschätzen, ist das Mikrobiom einigermaßen in Ordnung oder nicht. Mhm. Ähnlich kann man verfahren mit Ammoniakverbindungen oder mit Histamin. Das sind auch ganz wichtige Stoffwechselbestandteile des Mikrobioms. Und aus der Zusammenschau kann man dann eine Idee entwickeln, ob hier bestimmte Bakterienpopulationen, Bakterienfamilien über- oder unterrepräsentiert sind. Und dementsprechend muss man dann auch die Prä- und Probiotik einstellen. Also ich rate dringend davon ab, hier jetzt im Stuhlbefund wirklich jede einzelne Bakterie anzuschauen und jede, die jetzt zu niedrig ist, mit einem Probiotikum zuzuführen. Das ist nichts in der Übung. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, die Butyratbildner sind zu niedrig, ja, dann wäre die erste Maßnahme, Butyrat-Vorstufen entsprechend einzunehmen, die das Mikrobiom umwandeln kann. Und die das Schöne bei den Butyrat-Vorstufen geht es vor allem um die kurz- und mittelkettigen Ballaststoffe. Mhm. Also jetzt nicht um die ganz großen Flohsamen, Schalen, Leinsamen oder solche Geschichten. Das sind schon die ganz großen. Da geht es um die mittleren, also zum Beispiel diese Xylooligosaccharide, Oligofructose, Inulin, Inositol. Das sind hier so die Klassiker. Die lassen sich sehr gut in Butyrat umwandeln. Es ist überhaupt sinnvoller, das Mikrobiom über das Nährstoffangebot zu modulieren, anstatt über die Probiotik. Meine Darmschleimhaut, das ist ungefähr das gleiche Phänomen wie ein Parkplatz München Innenstadt. Der ist eigentlich nie leer. Irgendjemand steht immer drauf. Mhm. Und so ist es im Darm auch. Solange da die falschen Keime wachsen, ist Probiotik vollkommen sinnlos, weil die gewünschten Keime werden da nicht anwachsen. Das bezeichnet man als Kolonisationsresistenz. Und die einfachste Möglichkeit, das Mikrobiom an der Stelle zu verändern, ist, Substrate zuzuführen, die die hilfreichen Bakterien, die gewünschten Bakterien ernähren. Und die Dinge, die die falschen Bakterien ernähren, auf dem Speiseplan möglichst weglassen, möglichst streichen. Also wenn ich eine Fäulnisdysbiose habe, Fäulniskeime ernähren sich vor allem von Eiweiß, ja, dann muss ich auf komplexe Eiweiße beim Essen verzichten. Dann ist mit Fleisch zum Beispiel umgehend Schluss. Das geht dann nicht. Wenn ich jetzt keine Fäulnisdysbiose habe, sondern zum Beispiel eine Dysbiose, die Histamin baut, naja, dann muss ich auf eine Ernährung gehen, die auf biogene Amine verzichtet. Dann sind gelagerte Lebensmittel schlecht. Dann geht es darum, dass alles möglichst frisch ist. Also da muss man gucken, wie kann ich die richtigen Bakterien optimal ernähren? Welche Präbiotika brauche ich? Welche Lebensmittel brauche ich? Und wie kann ich die Bakterien, die ich loswerden will, die ich kleiner bekommen will, von denen ich weniger will, auf Diät setzen? Was kann ich denen vorenthalten, damit sich die nicht mehr so wohlfühlen? Die Bakterien folgen immer dem Nährstoffangebot. Immer.
Ja. Klassiker sind natürlich Dinge wie Zucker, einfache Kohlenhydrate, die natürlich da, weil wir das natürlich und viele Menschen einfach dann permanent auch machen, da natürlich immer neues Futter quasi anliefern für eine bestimmte Gattung von Bakterien, die jetzt dann vielleicht nicht so gut für uns sind, oder?
Ja, also da klassisches Beispiel, man kann in so einem Mikrobiomprofil gucken, wie steht es um die fuselalkoholbildenden Keime. Mhm. Ja, die gehen her und nehmen solche Mono- und Disaccharide und bauen die um in Alkohole, sogenannte Fuselalkohole. Und alle wissen, Fuselalkohole, das ist nicht wirklich gesund. Also man hört selten, dass eine Fuselalkoholdiät empfohlen wird. Diese Fuselalkohole sind toxisch. Und wenn man hier so eine Dysbiose hat, dann hat man permanent die Freisetzung von diesem Fuselalkohol, die dann natürlich einmal über die Blut-Hirn-Schranke durch die Darm-Hirn-Achse im Gehirn landen. Im Gehirn, das permanent mit Fuselalkoholen getränkt wird. Das ist nicht im Höchstleistungsmodus. Und zum Zweiten landen diese Fuselalkohole natürlich auch in der Leber, die dann wieder mühsam dieses Zeug abbauen muss. Und es gibt immer wieder Patienten, die sind dann beim Arzt, der guckt sich die Leber an, die Werte sind ein bisschen erhöht, der Ultraschall schaut nicht so gut aus. Und der Arzt natürlich reflexmäßig, ja, wie steht es um den Alkoholkonsum? Und der Patient schwört Stein und Bein, dass er hier nichts Unvernünftiges veranstaltet. Und trotzdem hat man die Schadeffekte wie bei chronischem Alkoholmissbrauch.
Das ist die nicht-alkoholische Fettleber?
Das wäre die alkoholische Fettleber, aber eben nicht durch unvernünftige Zufuhr von Alkohol, dass hier jemand wirklich sich da regelmäßig betrinkt, sondern einfach durch die permanente Produktion von diesen Fuselalkoholen im Darm, durch das Mikrobiom. Ja. Und wenn man sowas weiß, dann muss man entsprechend reagieren. Diese Zucker, die Mono- und Disaccharide, soweit möglich aus der Nahrung verbannen, um die Population dieser alkoholbildenden Bakterien kleiner zu bekommen. Wenn die nichts zum Futtern kriegen, dann werden das weniger. Und gleichzeitig schauen, dass man die Populationen, die hier wesentlich vorteilhafter sind, also Bifidos zum Beispiel, dass man die möglichst peppelt. So sind wir wieder beim Thema Butyrat, bei kurz- und mittelkettigen Ballaststoffen.
Ja, wie kann man die denn peppeln?
Also bei den kurz- und mittelkettigen Ballaststoffen wäre es natürlich von der Ernährung her sinnvoll, dass wir einen hohen Faseranteil haben. Dass wir uns auch die Ballaststoffe auf den Teller holen. Also im einfachsten Fall beim Stichwort Salat. Und es geht natürlich auch darum, dass man ausreichend kaut. Das ist auch so ein gern unterschätztes Thema. Ja. Es gibt Leute, die essen gar nicht mal brutal falsch, was die Lebensmittelauswahl angeht, aber sie essen brutal falsch, was den Essensvorgang angeht. Hm. Also Produktion von Magensäure, Produktion von Speichel, ausreichendes Kauen etc. Wenn das nicht stattfindet, dann landet das Material in der Form im Darm, das den Bakterien erstmal wenig bringt. Die brauchen dann sehr viel Zeit, um damit zurechtzukommen. Das können die theoretisch schon, aber wenn ich jetzt Stuhlgang habe und das Material ist weg, bevor die fertig sind, dann war das ein Durchlaufposten. Dann war vielleicht das Richtige auf dem Teller, aber so richtig gut funktioniert hat es unterm Strich nicht. Ja. Und jetzt gerade am Anfang einer Leaky Gut-Therapie ist es im Regelfall nicht möglich, das einfach über die Zufuhr von Ballaststoffen und Faserstoffen in der Nahrung auszugleichen. Hier müssen wirklich professionell zusammengestellte präbiotische Mixturen her, die allerdings auf die einzelne Situation abgestimmt werden müssen. Also man kann nicht sagen, was ist ein gutes oder schlechtes Pro- oder Präbiotikum. Da gibt es keine pauschalen Empfehlungen, sondern man muss sich angucken, was braucht das einzelne Mikrobiom des einzelnen Patienten. Und Prä- und Probiotik müssen dann optimalerweise darauf abgestimmt werden.
Okay, also das muss individualisiert werden, wenn man es richtig, ich sage jetzt mal, professionell machen möchte. Natürlich kann man sehr, sehr viel natürlich selber machen, indem man einfach mal auf natürliche Nahrung
Ja.
umsteigt. Ich sage immer, kauf nichts aus der Industrie, nichts, was eine Verpackung hat. Da hat man schon mal ganz, ganz viele Dinge einfach erstmal nicht. Wenn man auf die Big Four, sage ich jetzt mal, ich weiß gar nicht, ob es vier sind, verzichtet, wie Getreide, Milchprodukte, Hülsenfrüchte. Was noch, was wäre noch? Vielleicht Nachtschattengewächse. Hat man schon mal eine gute Chance, dass man da das Entzündungsgeschehen ein bisschen eindämmt, die IgG-Reaktionen eindämmt. Und wenn man dann einfach frische Dinge lokal nimmt und die einfach frisch isst, kocht und so weiter, alle tierischen Proteine aus Weidehaltung und so weiter, dann hat man schon so unglaublichen Qualitätssprung hingelegt, ja, der natürlich vielleicht jetzt bei jemand, der unfassbar krank ist, ist das wahrscheinlich nicht genug, aber für jemand, der so irgendwo auf der Schwelle steht, kann man auf jeden Fall da sicherlich ganz große Heilungsimpulse auch einfach setzen. Und ich denke, es ist ja klar geworden, wie viele Dinge einfach im Darm vor sich gehen, die uns dann einfach belasten, wo wir Endotoxine haben, die sich bilden, wo unser Immunsystem belastet sind, wo Gifte, die wir in der Umwelt finden, in unser Blut wieder reinkommen, umverteilt werden und so weiter und so fort. Das heißt, hier hat man eigentlich eine unglaubliche Chance über Ernährung, auch vielleicht Stichwort Knochenbrühe zum Beispiel, wo ich ein großer Freund von bin, da auch Heilimpulse einfach zu setzen und ja, das Ganze in eine doch deutlichere Balance, sag ich jetzt mal, zu bringen.
Ja, es ist, wie du sagst, man kann hier wirklich sehr viel in Eigenregie machen. Also es gibt bei chronischen Krankheiten diverse therapeutische Konzepte und Schritte. Da bin ich auf den Therapeut angewiesen. Ja, da muss ich in die Praxis gehen, da brauche ich Apparate, ich brauche Infusionen, ich brauche Medikamente, was auch immer. Aber beim Thema Darm kann man wirklich enorm viel selber machen. Man ist quasi sein eigener Therapeut in der Küche. Ja. Also im positiven Sinn steckt hier ein Riesenpotenzial, das man nutzbar machen kann, auch langfristig, ja, wenn man diese Dinge mal angeht, dass man sagt, rotieren, nicht immer das Gleiche, gute biologische Qualität, abgestimmt aufs Mikrobiom, dass die auch ihr Häppchen haben, nicht nur ich. Wenn man diese Dinge dann mal angefangen hat und man merkt intuitiv, subjektiv, wie einem das gut tut, wie der Energiespiegel hochgeht, die Konzentration hochgeht, Beschwerden runtergehen, dann bleibt man langfristig dabei. Und da tut man sich einen riesen Gefallen. Aus meiner Sicht ist das eins der wichtigsten Vorsorgeinstrumente, die wir haben. Also wer global was für seine eigene Gesunderhaltung tun will, der sollte definitiv hier anfangen.
Ja, bin ich ganz bei dir. Natürlich gibt es auch Schlaf, Stress, Bewegung und so weiter. Aber das ist, wir nehmen halt Ernährung jeden Tag im Kilogrammbereich sozusagen zu uns. Und das ist einfach ein riesengroßer Faktor. Und sicherlich weiß jeder, auch der jetzt hier zuschaut, klar, natürlich ist irgendwie Ernährung wichtig. Aber ich denke jetzt in so einem Gespräch, man muss sich ja auch erinnern, und wenn man so die ganzen Details kennt oder zumindest mal gehört hat, man muss sich ja auch nicht alles merken. Dann hat man so ein immer wieder, und man muss sich auch daran erinnern, auch ich selber muss mich oftmals daran erinnern, auch in so einem Gespräch, dass ich denke, wow, das ist so wichtig. Ja, hier ist meine gesamte ja, der gesamte Körper, die gesamte Gesundheit ist hier betroffen. Und deswegen überlege ich mir es dann dreimal, ob ich mir irgendwie zwei Croissants reinschiebe oder nicht. Ja?
Also, was ich da ganz gern dem Patienten als Bild mitgebe, ist, man kann sich mal vorstellen, man schleppt einen Tag lang ein weißes Tuch mit 300 Quadratmeter hinter sich her. Ja? Egal, wo man hingeht, in die Arbeit, zum Einkaufen, Kinder abholen, heim, was weiß ich. Wir schleppen einen Tag lang ein 300 Quadratmeter Tuch hinter uns her, und zwar ein weißes, ein blütenrein weißes. Und dann schauen wir uns dieses Tuch am Abend an, wie das nach einem Tag ausschaut. Das ist die Grenzfläche, die ich im Bauch jeden Tag mit mir rumtrage und auf der all diese Dinge ankommen. So. Und dieses Tuch wird am Ende des Tages nicht weiß sein. Ja. Und das, was da alles drauf landet, das findet permanent in meinem Darm statt. Das ist dieses 300 Quadratmeter blütenweiße Tuch. Und wenn ich mich darum nicht kümmere, wenn ich das einfach versiffen lasse, über Jahre, über Jahrzehnte, dann muss ich mich über die ganzen Probleme, die daraus entstehen, nicht wundern. Ja, also Da sind wir wieder beim Hippokrates, der Tod sitzt im Darm, aber das Leben sitzt natürlich auch im Darm. Und ich kann jedem nur raten, das Thema einmal gründlich bei sich selber anzuschauen, auch die Untersuchungen zu machen, um sich mal zu orientieren, wo stehe ich? Und dann einzusteigen und hier dabei zu bleiben. Das, einen größeren Gefallen kann man sich im Prinzip gar nicht tun.
Ja, ja, schönes Bild. Ich kenne noch ein anderes Bild und das ist mit der Waschmaschine. Wenn man Wäsche wäscht, auch wieder weiße Wäsche, dass man sagt, okay, was nehme ich denn am Tag so zu mir? Jetzt wird das, dieses Beispiel ist eigentlich eher auf Getränke gemünzt. Ne? Ach ja, wieso? Ich trinke morgens, weiß ich nicht, 2 Kaffee und dann mittags eine Cola, abends ein Bier und dann noch ein Wein. Wenn man würde man so die Wäsche waschen? Wie soll jetzt der Körper da Zellwasser daraus produzieren? Wir haben 240 verschiedene Wässer in unserem Körper, die man kennt und viele kennt man vielleicht noch nicht, also vom Gehirnwasser, Augenflüssigkeit und so weiter. In den ganzen Kompartimenten sind verschiedene Wässer verschiedener Qualität und die muss der Körper synthetisieren aus dem, was wir ihm quasi geben. Diese Wässer werden selber erstellt. Das ist ja nicht nur Wasser, was da reinkommt. Und das ist natürlich umso schwieriger, indem alles irgendwo klebrig und mit vielen Partikeln belastet sind. Das heißt, da muss der Körper wieder reinigen, was selber wieder auch Wasser und auch Zellwasser kostet, um diesen Reinigungsprozess zu machen. Und ja, wenn man jetzt dann noch die Ernährung mit oben drauf legt und man sagt, okay, ich trinke eine Cola und dann esse ich ein Eis und Kaugummis und irgendwelche Bonbons und ich versuche jetzt gerade mir irgendwelche ekligen, klebrigen Sachen, Chips oder sowas vorzustellen, dass das irgendwie in der Zelle und in der Leber und so weiter, dass das da keine Hurra-Schreie hervorruft, kann man sich, glaube ich, vorstellen. Wenn man das natürlich über Jahrzehnte macht, der Körper ist ja ein, wir haben es ja am Anfang schon gesagt, mit der Leber und so weiter, ist ja der Wahnsinn, was er alles kompensieren kann. Ich habe heute Morgen noch darüber nachgedacht, dass ich einen Mitbewohner früher mal hatte, der hat jeden Morgen 1,5 Liter Cola getrunken. Das war so sein Frühstück. Ne? Und das über Jahre. Und der war nicht mal in dem Sinne wirklich krank oder der war auch nicht dick und nichts. Ne? Das heißt, das geht irgendwie eine Weile. Ne? Irgendwann ist Schluss damit, aber das geht eine Weile. Und das ist ja auch der Grund, warum viele Menschen erstmal solche Dinge überhaupt machen. Weil wenn das wehtun würde oder wenn man sofort spüren würde, dann wird das ja kein Mensch tun. Ne? Das müsste ja eigentlich, wenn die Leber schreien könnte, so, dann würden wir die 99% der Dinge wahrscheinlich gar nicht essen, die wir essen und trinken.
Wahrscheinlich nicht. Aber wie gesagt, wenn man dann diesen Turnaround angeht, wenn man mit einem schlechten Darmmilieu startet und man hat schon bestimmte Beschwerden entwickelt und stellt dann doch instant fest, wie sich diese Dinge verbessern, beziehungsweise wie sie sich auch wieder verschlechtern, wenn man hier erneut über die Stränge schlägt, dann hat man schon so einen Feedback-Mechanismus, der einen selber auch erzieht und diszipliniert. Mhm. Und meine Erfahrung ist, dass viele Patienten die Maßnahmen, die man da am Anfang umsetzt, zumindest vom Grundgedanken her, freiwillig, langfristig beibehalten, einfach weil sie dann diese Lebensqualität auch subjektiv vermittelt bekommen. Und dann ist es tatsächlich so, dass man hier mit wesentlich mehr Engagement am Darm bleibt.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Wir können ja nie als Menschen, uns fehlt so der Bezug zum Objektiven. Wir können immer nur vergleichen. Ja, und wenn es einem so und so geht, man isst immer Getreide oder was auch immer, man fühlt sich so, wie man fühlt, die Energie ist vielleicht nicht so hoch, aber das ist normal. Den anderen geht es ja genauso, ne? Ach, ich bin heute Abend kaputt, ja, ich auch und so. Ich kann mich nicht konzentrieren. Das sind ganz normale Dinge, die findet man in der ganzen Bevölkerung überall und man vergleicht sich mit denen und ist auch alles bei mir soweit in Ordnung. Ich bin eigentlich gesund. Wenn man aber Maßnahmen einleitet, gesundheitliche Strategien umsetzt über einen längeren Zeitraum, ich sage jetzt mal 1 bis 3 Monate, ich würde mal sagen 3 Monate wäre ein guter Rahmen, dann hat man derartige Erfolge, am besten mit einer Protokollierung, das empfehle ich auch in meinem neuen Buch zum Beispiel, dass man sich am Anfang hinsetzt und einfach mal eine Stunde lang aufschreibt, wie geht's mir eigentlich? Ja. Wie geht es mir morgens, wie geht es mir mittags, wie geht es mir abends, wie ist mein Energieniveau, wie sieht mein Stuhl aus und so weiter und so fort. Dass man mal wirklich durch den ganzen Körper geht, wie ist meine Stimmung, habe ich gute Laune, wie ist meine Sexdrive und alles mal wirklich runterschreibt, da ist man eine gute Stunde mit beschäftigt, da kommt nämlich viel raus. Die Leute, die immer sagen, ich bin gesund, wenn ich mich mit denen eine Viertelstunde unterhalte, sind sie nicht mehr gesund. Und nicht, weil ich die krank rede, sondern weil dann die Sachen rauskommen, die nicht auf dem Radar sind. Und dann kann man dann nach 3 Monaten sich nochmal hinsetzen und dann nochmal schreiben. Weil viele Leute sagen dann, ja, wieso? Pff, nee, hat irgendwie nichts gebracht. Und dann schreibst du das mal alles runter und dann gibt es massive Unterschiede. Und die Leute haben es schon vergessen, weil sie sich jetzt nicht mehr damit vergleichen, sondern mit dem, wo sie jetzt gerade sind. Ne?
Genau.
Und das kann halt einfach dann, wenn man das mal wirklich durchgezogen hat und das ein bisschen auch für sich transparent macht, beispielsweise mit diesem, ich sag jetzt mal, ich nenne es jetzt mal Tagebuch, Gesundheitstagebuch, dass man dann wirklich da zu so einem Punkt kommt und sagt, okay, ich habe mich jetzt massiv verbessert und wenn ich jetzt zurückgehe auf meine Verhaltensweisen von vorher, dann werde ich mich wieder so fühlen. Könnte man ja auch mal ausprobieren, wenn man so ein Experiment machen möchte, ist natürlich nicht sinnvoll, aber wenn man es mal wieder schleifen lässt, dann kann man ja dann irgendwann nochmal protokollieren, sagen, ja, ich bin ja eigentlich genau da, wo ich mal war. Und so kann man da wirklich dann dazu kommen, einfach so einen neuen Standard einzuführen. Und dieser neue Standard, wie du eben gesagt hast, wenn man dann mal plötzlich irgendwie ein paar Tage oder eine Woche irgendwie Sachen macht, die einem nicht gut tun, dann merkt man das dann auch eher. Ne? Dann merkt man wirklich, wie dann so ein Kink kommt, wie Entzündungen wieder auftauchen, wie Beschwerden auftauchen, wie sich der Stuhl verändert und so weiter. Ja, apropos Stuhl, vielleicht noch ganz zum Ende unseres Gespräches, weil wir schon beim Darm sind. Wie sollte denn so ein Stuhl eigentlich beschaffen sein? Kann man da auch das als Feedback sozusagen nehmen?
Ja, also es gibt hier eine ganz einfache diagnostische Prozedur, um festzustellen, ob man ein optimal gesundes Mikrobiom und einen optimal gesunden Darm hat. Perfekt wäre fester Stuhlgang, also nicht hart, aber fester Stuhlgang, 2 Mal pro Tag. Und das Ganze in der Konsistenz, die es nicht erforderlich macht, Klopapier einzusetzen. So. Die Schmerzgrenze würde ich mal bei 1 Mal pro Tag ohne Klopapier ansetzen. Ist es seltener als 1 Mal pro Tag, also habe ich nur jeden zweiten Tag Stuhlgang, dann ist das schon ein Problem. Und wenn ich permanent Klopapier brauche, dann ist das auch ein Problem. Und die Frage kann sich ja jeder mal stellen. Brauche ich Klopapier und brauche ich es 1 Mal am Tag oder jeden zweiten Tag? Und dann weiß man relativ schnell, ist mein Darm gesund oder nicht. Ja, das kostet mich nichts, das ist keine aufwendige Diagnostik. Aber ich garantiere, wenn jemand alle 2 oder 3 Tage nur Stuhlgang hat und er braucht immer Klopapier, dann können wir hier eine 500 € oder 1.000 € Diagnostik hinterher schieben und wir werden die ganzen Probleme sehen. Ja. Das ist eine ganz einfache Frage, kann sich jeder auch selber immer wieder stellen. Ja. Deswegen fand ich das bei Corona jetzt auch so erschütternd mit dem Klopapier. Also um die deutschen Därme scheint es nicht gut bestellt zu sein. Ja, das war ein ganz klarer Hinweis darauf, dass hier noch viel Potenzial nach oben ist, was die deutsche Darmgesundheit angeht. Und das kann man auch als Verlaufswert nehmen. Also wenn ich merke, ich habe jetzt gestern eine Tagesperformance gehabt, die dazu geführt hat, dass der Stuhlgang flüssiger war. Je flüssiger, desto entzündeter ist er im Darm. Das ist ganz einfach. Ja. Dann habe ich auch so ein Feedback, wo ich innerhalb von 24 Stunden erfahre, okay, das war nicht so schlau. Ja. Oder wenn sich die Konsistenz so verändert, dass ich von ich brauche kein Klopapier zu ich brauche Klopapier komme, dann habe ich am Vortag auch was falsch gemacht. Also das ist eine ganz einfache Fragestellung, mit der man schon deutlich weiterkommt, um auch für sich zu beantworten, habe ich da Arbeitsbedarf oder nicht.
Ja, super. Das habe ich übrigens auch in den Griff bekommen. Also Klopapier ist bei mir
Super.
passé. Wirklich, das brauche ich nicht. Also
Ja.
ich benutze es zum Gucken, so sage ich jetzt
Ja.
mal. Und ich sehe das auch, wenn ich dann mal, ich mache auch nicht immer alles richtig und dann ist mal, weiß ich nicht, eine kleine Festivität oder so.
Ja, es geht ja nicht immer hundertprozentig.
Ja,
Ja.
manchmal mache ich halt solche Sachen und dann ist dann der Stuhl gleich auch eine Katastrophe. Ja, und das ist auf jeden Fall, ja, also da bin ich auch froh, so, das bin ich sehr immer happy so drüber. Und ich weiß, dass das früher ganz anders war. Also mit richtig, es wird jetzt unangenehm, aber klebrig und schmierig und was weiß ich, und man braucht eine halbe Rolle. Ja, das ist, glaube ich, eher der Standard als die Ausnahme.
Ja, leider.
Ja.
Genau.
Also da darf man sich, das ist so ganz einfache Marker, die kein Geld kosten. Da kann man jeden Tag schauen, bin ich auf dem richtigen Weg? Wie sieht es um meinen Darm aus? Ja, Florian, ich denke, es ist absolut klar geworden, wie sehr der Darm ja mit Entgiftung zu tun hat. einerseits die Entgifte raushalten, andererseits auch Gifte erzeugen kann durch eine Darmdysbiose. Viel ist mit Ernährung natürlich verschränkt, das ist so der Hauptteil. Natürlich spielen noch andere Dinge rein, die wir jetzt nicht angesprochen haben. Ich hatte es am Anfang gesagt, also auch Quecksilber kann den Darm schädigen beispielsweise. Es geht immer so in alle Richtungen. Es geht noch um elektromagnetische Felder und so weiter, die ja natürlich auch auf diese Lebewesen in unserem Darm natürlich wirken. Stress und so weiter, viele, viele Dinge auch. Aber der Darm ist eine der, ja, die Basis der Gesundheit sozusagen, möchte ich es nennen, frei ja. Nach Hippokrates-Test. Und da darf man sich auf jeden Fall drum kümmern. Und ja, wir haben, glaube ich, viele Punkte angesprochen, wie es geht und wo man ansetzen kann. Und man kann sehr, sehr viel selber machen. Und natürlich kann man auch mit einem guten Heilpraktiker-Arzt, der sich mit solchen Dingen auskennt, sage ich jetzt mal, eine gute Labordiagnostik machen und dann vielleicht auch noch etwas gezielter an das ganze Thema rangehen.
Genau.
Okay, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wo kann man dich finden und erreichen?
Also ich bin in München ansässig und bin gut erreichbar über die Firma Mitocare. Wer sich hier nochmal Infos holen will, wir haben ein großes Webinararchiv, regelmäßig Fortbildungsveranstaltungen. Kontakt einfach unter wissen@mitocare.de.
Okay, werde ich alles verlinken unter dem Video und ja, vielen lieben Dank und ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
Ja, dir auch. Mach's gut.
Mach's gut. Ciao.
Ciao.